vergangenen Jahr mehrfach Kollegen ermutigt, sagt Bescheid, wenn euch was passiert ist. Wenn ihr keine Anzeige erstattet, taucht es nicht im Polizeibericht auf. Thematisiert es in euren Redaktionen. Also all das, wozu ich andere Leute ermutigt habe, habe ich dann eigentlich selber getan.
Seitdem der Vorfall war, geht beim MDR immer, wenn jemand rausgeht, so habe ich es gelesen, so haben Sie es mir, glaube ich, auch schon erzählt, Wachschutz hätte ich beinahe gesagt, also Bodyguard mit. Ist das eigentlich für die Arbeit selber nicht von Nachteil?
Das ist jetzt nicht auf diesen Vorfall hin passiert. Wir haben ja schon viel, viel länger diese Probleme bei Demonstrationen gehabt. Also ein Kollege hat schon 2014 eine sehr unschöne Erfahrung gemacht, als er live berichtet hat von Pegida und sich mit seinem Ü-Wagen erstmal in einer ziemlich dunklen Ecke in Dresden wiederfand und dann relativ schnell umringt von Demonstranten, die dann gegen den Ü-Wagen schlugen und mit Taschenlampen reinleuchteten etc. Schon da haben vor allem die Fernsehkollegen gelegentlich dann Unterstützung bekommen von Security, auch weil natürlich Fernsehkollegen noch viel sichtbarer sind als wir vom Radio und gerade die Kollegen, die für die Presse unterwegs sind. Von den Radiokollegen kenne ich keinen, der es tatsächlich in Anspruch nimmt. Also so wichtig, wie ich diesen Schritt des MDR finde, zu sagen, wir schicken euch jemanden mit, bei mir fehlt mir dann einfach mal ein neutraler Zeuge zum Beispiel, der jetzt nochmal bestätigen könnte, wie die Frau ausgesehen hat, die mir eine runtergehauen hat. So wichtig, wie ich diesen Schritt finde, so kritisch sehe ich ihn auch. Also er kann auch wirklich nur eine Übergangslösung sein, bis wir wieder in ruhige Fahrwasser kommen. Denn es ist natürlich kein freies Arbeiten, wenn Security dabei ist, wenn ich auch sagen muss, also wir sind ja nicht mit Uniformierten unterwegs, wir lassen uns auch nicht von der Polizei begleiten. Das sind unauffällige Herren, die dann eben an der Seite der Journalisten sind.
Gibt es darüber hinaus im MDR eine Art des Umgangs im Kollegenkreis oder von den Redaktionsleitern? Wird mit Ihren Kollegen, mit Ihnen darüber gesprochen, also auch Verhaltensabsprachen getroffen? Was tust du, wenn das passiert?
Solche Diskussionen hat es Anfang vergangenen Jahres schon gegeben und inzwischen hat auch das Bildungszentrum des MDR regelrecht so eine Informationsveranstaltung für betroffene Kollegen aufgelegt. Die hat gerade am vergangenen Freitag in Leipzig stattgefunden und das ist auch weitere geplant.
Herr Bersch, an Sie die Frage. Hier in Thüringen hat es ja auch schon durchaus schwierige Situationen gegeben, ich will es mal so vorsichtig formulieren, wo zum Beispiel relativ unklar war, woher, aus welchen Kreisen der Druck auf Kollegen, die da rapportiert haben, gekommen ist. Wie ist es im Hause Thüringer Allgemeine, wie ist es bei der Mediengruppe Thüringen generell? Gibt es auch solche Überlegungen, mit Kollegen darüber zu reden, wie die sich zu verhalten haben? Haben Sie solche Fälle selber von Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern berichtet bekommen, darüber hinaus, was wir inzwischen an Dingen wissen?
Frau Grazer hat es ja eingangs erwähnt, das Beispiel aus Ostthüringen, was ja aus der Mediengruppe kommt. Ich kann so direkt natürlich nur für den Standort hier, also Thüringer Allgemeine, Erfurt sprechen. Tatsächlich, glücklicherweise, waren Journalisten von uns auch keiner physischen Gewalt ausgesetzt, wohl aber verbaler Gewalt. Wir hatten die Situation, eine AfD-Demo im vergangenen Winter auf dem Domplatz, wo Herr Höcke sehr prononciert den Namen eines Kollegen nannte, der einen Leitartikel geschrieben hat, also einen Kommentar, der einfach mal gewagt hat, eine Meinung zu äußern in der Zeitung. Der Kollege sagt dann schon, da kommst du dir schon ziemlich schlecht vor dabei, weil er auch weiß, die begegnen Menschen auf der Straße sehr negativ. Wir haben die Situation bei den Demonstrationen, also wir haben die Demonstrationen, dass dann schon Kolleginnen, gerade natürlich in der Lokalredaktion oder Fotografen fragen, ja, muss ich da unbedingt hingehen, weil ich mache mir da schon Sorgen, auch wenn natürlich noch nichts direkt passiert ist, aber man sieht ja diese doch ja, aufgeladene Masse dann. Was wir machen, ja, Verhaltensregeln geben wir in dem Sinne nicht. Wir sagen zwei Dinge. Erstens, wir überlegen generell schon recht gründlich, ob wir zu jeder Demonstration hingehen. Frau Dittmann hat es ja auch schon gesagt. Ich glaube, wir können hier in dem Kreis auch mal ganz ehrlich sein, wenn du dann die dritte Demonstration immer dasselbe hörst, guckst du eigentlich nur noch, ob etwas Besonderes passiert. Die zweite Sache ist, dass wir natürlich sagen, den Kollegen sage ich denen, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr irgendwo in eine gefährliche Situation geratet, dann zieht euch doch zurück. sozusagen nicht auf Krampf bis in die Tiefe der Masse vordringen. Ne? Ob die Vorsicht jetzt immer begründet ist, weiß ich nicht, aber ich denke auch anhand dessen, was Frau Dittmann erlebt hat, was andere erlebt haben, kann man zurzeit auch nicht vorsichtig genug sein.
Herr Lochthof, ich kann mich erinnern, Anfang der 1990er Jahre hat es in Thüringen ein verstärktes Anwachsen von tatsächlich rechtsradikalen Kräften gegeben. Es hat sich eine neue Szene damals gebildet. Wir hatten im Landkreis Gotha extrem oft damit zu tun, weil das so ein bisschen so der Brennpunkt dieser Entwicklung gewesen ist. Können Sie sich eigentlich daran erinnern, dass es so weit gegangen ist, dass also physische und psychische Gewalt ausgeübt worden ist gegenüber Journalisten?
Ja, schon. Also das haben wir damals schon diskutiert und man steckte seine Nase nicht überall rein. Das fand natürlich nicht auf einem großen Domplatz statt oder vor der Semperprobe oder in der Innenstadt von Leipzig. Meistens waren es rechte Clubs, also ähnlich wie beim NSU. Die haben sich dort radikalisiert, wenn man darüber berichten wollte. Kai Mudra ist ein Kollege von uns, der sich sehr engagiert hat bei dem Thema. Dann ist man schon hingegangen und hat recherchiert, wusste auch um die Gefahrenmomente, aber das blieb alles so eingekapselt im absolut extremen Rechtsradikalismus. Man wusste, dass es so ist. Wir haben jetzt eine neue Situation, das nach außen geschwappt wird. Da ist der Kleinbürger dazugekommen und sagt, diesen radikalen Kern eine gewisse Sicherheit im Umgang und natürlich auch in der Art und Weise der Auseinandersetzung. Ich möchte jetzt aber nicht die Diskussion in eine andere Richtung bringen, aber trotzdem, wir haben heute ein Headline, unter der wir hier sitzen, das ist alles respektiert. Ich finde, Lügenpresse und Qualitätsjournalismus, Diskussion, sind zwei völlig verschiedene Sachen. Und mich stört ein bisschen im Augenblick dieses Vermengen, dass man Lügenpresse sagt, es gibt einen Grund, das so zu sehen und das zu diskutieren. Während wenn es um Qualitätsjournalismus geht, ob wir den leisten oder nicht leisten, dann bin ich gern bereit, es ist eine neue Situation, wird auch in Deutschland diskutiert. Lügenpresse ist eine politische Aussage, die im Kontext der Geschichte steht und vor diesem Hintergrund ist Aggressivität und die Auseinandersetzung eigentlich eine logische Konsequenz, nichts mehr und nicht weniger. Das heißt, das, was jetzt passiert im Einzelfall, bahnt sich eigentlich an. Und die Radikalisierung einer größeren Masse von Leuten, das ist natürlich etwas, womit wir uns mit einem neuen Phänomen beschäftigen müssen. Da ist Lügenpresse aber nur ein ganz, ganz kleiner Punkt, an dem sie sich Schaden sammelt.
In der Tat, das wäre auch ein Punkt gewesen, den ich gerade noch in der Diskussion noch vertiefen möchte. Denn also Lügenpresse selber ist ein Begriff, den Rechte wie Linke in all den Jahren irgendwann gebraucht haben. Es ist zu DDR-Zeiten gebraucht worden, um die revanchistische Presse der Bundesrepublik zu brandmarken. Es ist im Ersten Weltkrieg gebraucht worden, um die französische und englische Presse zu bezeichnen. Das ist 1848 im Umfeld der Revolution gebraucht worden. Also es ist kein neues Phänomen, der Begriff Lügenpresse. Aber ich glaube, was wir zurzeit beobachten, ist eine, denke ich, schon neue Qualität. Nämlich, dass sich hinter dem Begriff Lügenpresse und dieser durchaus verschiedenartig geführten Diskussion über Journalismus eine ganze Menge Leute aufhalten und zusammenfinden. Und Ine Dippmann ist ja auch im Grunde genommen das passiert, was ja das Phänomen davon ist. Also nicht die politischen Protagonisten, also nicht ein AfD-Mitglied oder ein Ordner der AfD war es gewesen, sondern es kam aus dem Publikum. Und das ist genau der Unterschied zu der Situation 1990, die ich ja auch so erlebt habe in diesem Leben, dass dann also dort 20 Aktivisten der rechten Szene gewesen sind. Es waren 10 Polizisten dazu und trotzdem haben wir uns 5 Journalisten nicht unbedingt sicher gefühlt. Aber es waren eben nur 20, Anführungszeichen. Frau Marx, Gewalt gegen Journalisten, physisch wie psychischer, zu dem Thema passt natürlich konsequenterweise in Thüringen auch die Frage, es gibt ja auch verbale und darüber hinausgehende Gewalt gegenüber Politikern. Es hat verschiedene Geschichten gegeben in den letzten Jahren und Monaten. Wie gehen Sie damit um? Wie ist dieses Thema für Sie, neben dem Thema NSU natürlich, wie ist dieses Thema für Sie von Belang?
Naja, also man muss ja schon fast sagen, bei dieser gesellschaftlich aufgeheizten Stimmung derzeit, das ist ja schon ein blöder Begriff, zwangsläufig, dass da natürlich auch Politiker so in den Fokus geraten. Was wir unter dem Stichwort Lügenpresse hören, ist ja genau auch der Vorwurf, der an die Politik geht. Ne? Also ihr da oben macht, was ihr wollt, klassisches Vorurteil, ihr hört uns nicht, ihr versteht uns nicht, ihr bereichert euch auf unsere Kosten, ihr nehmt uns nicht ernst und das ganze System wird ja sozusagen angegriffen. Da ist ja Lügenpresse eigentlich nur so ein Fragment davon. Aber es ist eben besonders. besonders schlimm finde ich mit der Lügenpresse, weil die Presse ja eigentlich immer als der neutrale Beobachter doch wesentlich mehr Respekt hatte als die Politiker. Woran das jetzt liegt, können wir auch nochmal andermal drüber reden. Und das klingt jetzt vielleicht komisch, aber deswegen finde ich die Angriffe auf Presse vielleicht sogar noch schlimmer. Also dass man als Politiker angegriffen wird, wenn man eine bestimmte Position vertritt, das ist eigentlich normal. Dass natürlich Gewalt angewendet wird, ist nicht normal, das ist auch zu verurteilen und das ist auch schändlich und feige, ne, im Grunde, wenn man da hinterrücks irgendwie angegriffen wird. Aber ich sag mal, wenn man sich sozusagen dafür entscheidet, sich politisch zu engagieren und sich mit irgendeiner prononzierten Position in die Öffentlichkeit gibt, dann kann man eher damit rechnen, Angriffen ausgesetzt zu werden. Da muss man eben eine persönliche Strategie entwickeln. Die sieht bei vielen Leuten anders aus. Aber wir haben jetzt im Moment so einen Kampf, der richtet sich gegen die Institution. Gegen die Institution unserer Demokratie. Nicht gegen den Abgeordneten als Person, gegen sein Büro. Ne? Sitzen da im Zweifel Mitarbeiter oder bei einem Bürgermeister in Sachsen, wo das Steine durchs Fenster flogen, da waren Kinder im Haus. Also das ist so ein bisschen, man stürmt auf das Symbol. Man sucht die direkte Auseinandersetzung eben nicht mehr. Dann könnte man sich ja auch verteidigen, könnte vielleicht auch versuchen, sich auseinanderzusetzen. Und das ist eigentlich das, was so eine neue Qualität oder eine neue Art der Schändlichkeit ausmacht.
Ich möchte das in überhaupt keiner Art und Weise miteinander werten oder relativieren oder so, aber es sind eben auch Steine gegen AfD-Büros geflogen. Also was ich beobachte, jetzt verlasse ich mal die Position des Moderators, was ich beobachte, ist eine mich immer wieder erschreckende Bereitschaft zur Gewalt, die auch im Alltag ist. Und deshalb, also Herr Lochtow, ich pflichte Ihnen dazu absolut bei, wenn man sich nur an den Begriff der Lügenpresse in dem Zusammenhang entlang bewegen würde, das kann ein Stichwort sein jetzt gerade in der Debatte, aber ich glaube, wir haben ein wesentlich größeres gesellschaftliches Problem. Weil zum Beispiel das, was Ine berichtet hat, dass man da so angeraunzt wird. Ich habe während meiner Zeit als Lokalredakteur in Rotherwegen wesentlich kleinere Vergehen, Platzverbote ausgesprochen bekommen. Das ist auch schon mal eine Einschränkung meiner Arbeit als Journalist gewesen. Ich konnte mich da auch nicht wehren. Es gibt auch die Beispiele dafür, dass zum Beispiel Feuerwehrleute angegriffen worden sind, wenn die im Einsatz gewesen sind und Polizisten angegriffen worden sind. Und ich glaube, darüber zu reden, nur und allemal erst recht an solchen Tag wie heute. Aber nochmal zurück zu Ihnen, Frau Marx, als Vorsitzende des Untersuchungsausschusses NSU, hatten Sie in dieser Zeit, der läuft ja schon seit längerem, hatten Sie in dieser Zeit persönlich mit solchen Dingen zu tun, dass Gewalt angedroht?
Also Gewalt, ja, also ich bin verschiedentlich bedroht worden, aber ich habe irgendwann mal beschlossen, dass mir das egal ist. Also als ich das erste Mal davon zu Hause erzählt habe und gemerkt habe, wie meine Kinder erschrecken, habe ich einfach gedacht, das ist so. Ich will das nicht, ich mag das nicht, ich brauche das nicht. Und wenn das passiert ist, ist es dann eher weniger geworden. Dann haben die Leute, glaube ich, an meiner Reaktion schon gemerkt, dass ich mich davon einfach nicht ängstigen lassen möchte. Also das ist bei mir vielleicht, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ich kriege da keine Angst, wenn einer kommt und sagt, sie haben noch Kinder zu Hause, reicht das jetzt nicht mal, was sie da machen, wollen sie nicht mal aufhören, gucken sie noch mal an, denen ist auch nicht gut gegangen. Dann werde ich richtig wütend, ja. Also ich werde nicht ängstlich, ich werde richtig wütend. Und dann denke ich immer jedes Mal, wenn so einer vor mir auftritt, der sowas erzählt, dann denke ich immer, das ist ja offenbar sehr richtig, was du da machst. Das würde der ja nicht jetzt mit solchen Methoden glauben, dir Angst einjagen zu müssen. Und ich habe einfach beschlossen, keine Angst zu haben. Ich weiß nicht, vielleicht ist es aber im Elternhaus, dass ich mich da nicht dann heulen in die Ecke begebe. Ich habe auch eigentlich keine Anzeigen erstattet. Ich rede da eigentlich auch nicht groß drüber. Mir ist das einfach. Ich lasse mich da von meiner Arbeit nicht abhalten.
Mein DJV-Kollege Michael Busch, das ist der bayerische Vorsitzende des Journalistenverbandes dort, der würde schlichtweg einfach sagen, das ist bayerische Dickschädigkeit. Ihnen, Sie wollten.
Ja, ich habe vorhin ganz kurz bei der Diskussion rund um Lügenpresse nochmal überlegt, auf diese ganze Entstehungsgeschichte, ne? Also warum wir eigentlich so aufeinanderprallen, was die Meinung anbelangt, spielt ganz viel rein. Also für Dresden ist es ja tatsächlich so gewesen, dass von Anfang an die Parole ausgegeben war, mit der Lügenpresse sprecht ihr am besten nicht, was für eine große Verunsicherung bei den Journalisten auch gesorgt hat, so nach dem Motto, was denn
gesetzlos. Also das haben wir so noch nicht erlebt, dass man gleich so eine ganz klare Ablehnung bekommt. Und daraufhin sind ganz schnell die Stacheln ausgefahren worden. Ich glaube, das war eine Überreaktion auf beiden Seiten. Dann also mit tatsächlich diesen Vorwürfen, Nazi-Ecke, Faschisten etc. Und auch das Skandalisieren von einzelnen Fällen, die passiert sind, sodass die Leute, die dann tatsächlich ein Anliegen hatten, sich ganz, ganz schnell missverstanden haben. Und so ist das wirklich eine Spirale geworden aus, ja, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, von Missverständnis hin zu ja, falsch verstehen wollen und ausblenden von beiden Seiten. Für mich ist es ganz schwierig jetzt zu gucken, wie schaffen wir das denn als Journalisten auch wieder Zugang zu bekommen zu den Leuten, die gar nicht so radikal unterwegs sind, die tatsächlich also ihre Probleme auf die Straße tragen wollen. Und wie schaffen wir es wieder in einen gesellschaftlichen Dialog zu gelangen? Da fehlen im Moment ja, tatsächlich noch die Antworten darauf.
Kann ich noch vielleicht an dieser Stelle einhalten? Wir führen hier eine Diskussion in so einer hin und rüber wieder. Also ich glaube, es ist sehr schwer, mit jemandem zu sprechen, der gerade nicht sprechen will. Das heißt, er möchte sein Vorurteil, was er hat, bestätigt sehen, alles andere interessiert er nicht, das ist in der Geschichte nicht nur neu. Und das passiert im Augenblick. Und jetzt kann man als Journalist sich das große Gefühl verspüren und sagen, ich muss trotzdem wissen, was die da sagen und ich will das auch weiterteilen, das ist richtig. Aber es wird sehr schwer sein, Menschen Dialog zu führen, die nicht dialogfähig sind an dieser Stelle. Auch gar keine Absicht haben. Sie haben ihre Foren, machen das im Internet teilweise oder woanders und damit ist das eine abgekapselte Welt, die gleichzeitig aber einen Hintergrund in einer Radikalisierung hat, die wir so noch nicht gekannt haben. Ich bin ja Mitglied des Deutschen Presserats, das ist so eine Art hohes Gericht der Journalisten, wo über Verfehlungen, über Rügen und andere Sachen gesprochen werden. Wir haben immer wieder mit dem Leben zu tun. Und interessant war für mich, dass wir im Zusammenhang mit Köln, mit diesen Übergriffen in dieser Nacht, die für Deutschland eine ganz neue Situation waren und zu viel Diskussionen geführt haben, zu politischen Konsequenzen und all den Dingen, dass das so aufgeregt war, war mir schon klar, dass das so kommt und dass das auch ein Stück hält, diese Aufregung. Und man sollte auch nicht aus falschverstandener, jetzt sage ich mal, Ausländerfreundlichkeit sagen, das spielt keine Rolle, wir beschäftigen uns damit. Da sind viele Pannen aufgezeichnet worden. Nur was mir fehlt und wo ich mich frage, wieso fehlt das? Im Augenblick läuft durch Deutschland eine Terrorwelle. Im letzten Jahr waren es über 1000, fast 500 angebrannte Häuser mit Frauen und Kindern drin. Gut deutsch-national gesinnte Jungs sind losgegangen mit einem Benzinkanister aus der Nachbarschaft. Man kennt sich in dem Dorf. In der Regel weiß man sogar, wer es ist, wer es gemacht hat. Und die haben die Häuser angezündet. Deutschlandweit. Sachsen verstärkt. Thüringen ist auch nicht gerade unschuldig an dieser Stelle. Und es werden Menschen aus dem, ist für den Kauf genommen, dass Kinder sterben. Das ist alles, was damit zusammenhängt. Das wird von einem doch gewissen Schicht, die diesen Hintergrund bildet, als ganz normaler patriotischer Akt begriffen. Und da, glaube ich, ist es ein deutliches Symptom, dass an dieser Stelle die Menschen längst den Schritt gemacht haben, weg von einer Kultur, wie wir sie hier hatten, des Dialogs, des Versuchs, den anderen irgendwo zu akzeptieren, mit ihm darüber zu reden, sondern längst sich radikalisiert haben. Das passiert im Umfeld jeder sehr stark. Wie weit AfD auch da eine Rolle spielt, das muss man sich anschauen. Es ist ja eine relativ neue Bewegung, insofern viele Schlussfolgerungen, die heute gezogen werden, sind vielleicht auch wieder anders zu sehen. Aber im Augenblick läuft tatsächlich eine wirklich nationalistische Nazi-Terrorwelle und wir reden gar nicht groß drüber. Ich würde so zur Kenntnis genommen, mal in dem Dorf brennt, mal dort brennt, mal da kommen ein paar Menschen um, das war's. Ich glaube, dass wir, da haben wir auch, ich weiß nicht, ob es schon eine Einschüchterung ist, ich weiß nicht, ob es eine Leichtsinnigkeit ist, aber in jedem Fall hätte ich dazu auch eine breite Diskussion gewünscht, aber die findet nicht statt.
Ich glaube, das Schlimme ist, dass diese ganzen gewaltaffinen Menschen, dass die sich einfach nur noch sehr selektiv und mit ihrer eigenen Meinung informieren lassen können. Das ist also sozusagen so eine Informationsblase, die entsteht. Ich habe Netzwerke, da kann ich mich organisieren und da sind eben auch die Rechten, das sind die Populisten ganz groß, auch in Österreich im Übrigen, eigener Fernsehkanal, da gucke ich mir das an und bin sozusagen von allen anderen Informationen verschont. Und das ist eben das, womit sich sozusagen früher der Bürger dann doch anders auseinandergesetzt hat, da hat seine Zeitung aufgeschlagen klar, es gibt natürlich immer die Untersuchung, jemand guckt erst die Todesanzeigen an oder vielleicht noch was anderes, aber ich bin auch auf was anderes gekommen. Ich kann in der Seite gehen so drin. Das muss ich heute nicht mehr machen. Ich kann auf meinen Infokanal gehen. Aber was dann schlimm ist aus meiner Sicht, und da müssen wir auch ein bisschen drauf aufpassen, dass dieses Tracking und dieses Gucken, wo sind jetzt die Vorlieben desjenigen, der jetzt Nachrichten im Internet, also im Netz konsumiert, auch wenn sie von klassischen Medien dort angeboten werden, wir werden ja auch getrackt. Und wir kriegen ja immer Vorschläge auf meinem iPhone, was ich jetzt als nächstes mal lesen könnte, was, weil irgendwie vermutet wird durch meine Klicks, das interessiert sie besonders. Das heißt, wir kriegen alle eine selektive Brille aufgesetzt. Und für jemanden, der trotzdem noch irgendwie an Diskurs und an Vielfalt ist, interessiert ist und neugierig ist, der guckt sich ja trotzdem nochmal, der kauft sich nochmal eine Zeitung am Bahnhof, weil der Zug länger fährt und liest mal einen Artikel über was ganz anderes. Sprache der Bäume zum Beispiel, habe ich neulich mal gelesen. Das ist ein bisschen hochinteressanter Artikel. Aber das machen viele Menschen gar nicht. Und das ist vielleicht eine Schwierigkeit heutzutage. Ich werde immer schwarmintelligenzmäßiger desinformiert, wenn ich das möchte. Da müsste man mal gucken zusammen, wie kann man da...
Also, auch eine Dummschöpfe im Internet ist noch keine Schwarmintelligenz. muss man doch zurückweisen. Vielleicht noch ein Satz dazu. Im Prinzip ist die Art und Weise, wie man reagiert und auch zum Teil radikal reagiert und extrem auch bereit ist, sage ich mal, Menschen zu schädigen, also um die eigene Überzeugung irgendwie nach außen zu tragen, eins zu eins die gleiche, wie bei denen, die man bekämpft, die Islamisten, Salafisten. Da ist genauso die fehlende Toleranz, die fehlende Bereitschaft zu akzeptieren, dass es andere Lebensentwürfe gibt. Das heißt also, wir haben eigentlich, ohne dass sie so heißen, unsere eigenen Salafisten, die im Augenblick doch nicht mehr so ganz so im Verborgenen, auch ohne dass es eine Maschine gibt, draußen auf der Semper, vor der Semperoper predigen. Und dass vor diesem Hintergrund diese Aufgeregtheit entsteht und die Radikalisierung auch sehr, sehr stark wird.
Ich glaube, dass das auch eine Frage danach ist, nach dem Selbstverständnis von Journalismus und nach dem Selbstverständnis von Medien generell und dem Maße, wie man Pressefreiheit lebt, was man daraus macht. Und ich denke, das ist mal genau bei dem Punkt, den Sie ja vorhin noch angesprochen haben, nämlich die Verantwortung auch gerade der Journalisten dafür, was da passiert, was da geschrieben, was da gesendet wird. Frau Grasser hat in ihren einleitenden Worten ja auch ein paar Steilvorlagen gegeben, für die ich sehr dankbar bin, weil ich glaube, dass es zuweilen, nicht nur bei Journalisten soll das so sein, sondern ich habe sowas beobachtet, bei Polizisten und so, so ein bisschen Chordenken gibt. Dass wenn ein Angriff von außen kommt, dann werden die Reihen geschlossen und dann verteidigt man sich so sehr dagegen. Ohne auch darüber nachzudenken, wie viel Maß an Selbstkritik wäre vonnöten. Was Sie beschrieben haben, Frau Marx, dieses Überangebot an Informationen, diese Frage gerne mal in die Runde, in Ihre Viererrunde geben, bedarf es da nicht vielleicht wirklich eines anderen Bildes davon, was ein Journalist macht, nicht mehr nur Informationen zu sammeln?
Wenn ich da mal drauf eingehen darf, ich glaube, und da werden die Kollegen gleich auch zustimmen, es ist ja nicht so, dass wir jetzt den Begriff des Journalismus und die Ansprüche, die wir als Journalisten und Qualitätsjournalismus stellen, heute neu erfinden müssen. Die sind ja einigermaßen im Konsens definiert, also durch, auch in der Berufsfreiheit zubringen, es gewisse Ausbildung, gewisse ethische Normen, denen wir uns nicht alle, aber im Konsens doch viele unterwerfen, die vom Presserat auch kontrolliert werden. Insofern sage ich mal, ist diese Situation nicht neu. Wenn wir als Journalisten das machen, also sagen wir erstmal wahrhaftig zu berichten, deutlich zu trennen zwischen Kommentar und Meinung, verschiedene, wir nennen das Sorgfalt, verschiedene Stimmen zu Wort kommen zu lassen, dann haben wir schon mal einen großen Teil unserer Aufgabe erfüllt. Was wir nicht können und was wir auch für uns nicht beanspruchen, ist, dass wir als Journalisten die gesamte Wirklichkeit spiegeln können, die sich um uns abspielt. Das heißt, was Sie gerade, Frau Marx, berichten, dieses Selektieren, dieses, was Ihnen da angeboten wird, das passiert ja in der Zeitung genauso. Und eine Zeitung ist immer eine Auswahl von Nachrichten, von Meinungen, von Ereignissen. Ne? Der Vorteil ist nur, Sie können, Sie haben es gesagt, von der Zeitung sich noch überraschen lassen, ne? Weil Sie drin klettern können und da was tun, was Sie so nicht gesehen haben vorher. Also insofern sehe ich da nicht jetzt einen Anlass, neu zu denken. Wo es für einen Anlass gibt für mich, sagen wir mal, neu zu überlegen. Das ist erstmal also nicht die Wahrnehmung unserer Arbeit, unser Herangehen an die Arbeit, unserer Maßstäbe, sondern wie wir uns selbst wahrnehmen als Journalisten. Da waren wir, glaube ich, in den letzten 25 Jahren, seit der Wende, ja, vielleicht so ein bisschen einigelt auch. Das hängt damit zusammen, dass wir ja mit dem Anspruch, also ich bin ja gerade in den Journalismus gegangen nach dem Studium, also 90, das war ja so eine euphorische Zeit, Herr Lochtoben. Es gab doch so eine Zeit, da haben wir alles schreiben dürfen. Ne? So, wir haben also ohne zu überlegen drauf losgeschrieben.
Das ist anders. Ohne zu überlegen,
und wir hatten einen ganz großen Anspruch, der kam ja sozusagen in Abgrenzung damals zur Übergang von der Parteipresse, zu sagen, okay, wir lassen uns nie wieder von irgendwem bevormunden. Es war eine sehr, gerade im Lokaljournalismus, sehr kritische Haltung gegenüber Politikern, Kommunalpolitikern. Vielleicht waren wir da manchmal auch ungerecht und so, ne? Also wir erinnern uns mit Auseinandersetzungen. Und ich weiß noch, da gab es schon 1992, 93 Situationen. Ich gehe da irgendwo ins Rathaus, in die Stadtverordnetenversammlung in Hoyerswerda und der Bürgermeister sagt, weil ein Abgeordneter fragt, Herr Bürgermeister, da stand heute was in der Zeitung, wir haben da irgendeine kleine Sache von ihm entlarvt, sage ich mal, totale Provinzpause, er hat irgendwas in seinem Garten irgendwie gemacht, was er von anderen verlangt hat, dass es nicht tun. Und der erste Satz des Bürgermeisters war, Sie dürfen nicht alles glauben, was in der Zeitung steht. Der hätte genauso gut auch was sie sagen können. Ne? Also dieses abneigende Verhältnis so gegenüber Medien ist ja latent sowieso immer da. Das haben wir aber natürlich, lass den reden, ne? Recht mit hingenommen. Jetzt ist die Situation eine andere. Jetzt wenden plötzlich sich jene gegen uns oder ein Teil jener gegen uns, die wir sagen, die müssten uns doch theoretisch dankbar sein, dass wir über 20 Jahre lang für kritischen Journalismus geboten haben. Die sagen plötzlich, du lügst. Und damit müssen wir lernen, zurechtzukommen.
Na ja, Platsch, ich würde sagen, ich glaube auch nicht alles, was in der Zeitung steht. Das heißt, die Qualität und die Recherche ist sehr unterschiedlich, das Talent ist unterschiedlich, der Durchblick. Ich bin viel wegen Russland unterwegs, im Petersburger Dialog und habe natürlich auch mal eine Diskussion zu diesem Thema. Mit mir diskutieren Leute, die genau wissen, wie es mit Putin steht, die genau wissen, dass unser Verhältnis zu Russland auf dem und jedem Punkt geprüft ist. Welche Erfahrungen waren Sie das letzte Mal in Russland? Da war das ein Freundschaftszug 1978 oder so, ja. Das heißt also, es gehört auch ein bisschen Kenntnis dazu, was viele nicht glauben, weil zum einen im Internet kann ja eigentlich jeder alles sagen. Natürlich auch an dieser Stelle. Ich vergleiche es immer gerne mit einem Krankenhaus. Ich kann im Internet unter Garantie 100 besten Methoden, den Blinddarm selber rauszunehmen, ja, ohne Narkose, finden. Ich würde Ihnen trotzdem empfehlen, wenn Ihnen der Blinddarm wirklich fast platzt, nehmen Sie einen Chirurg. Sie können Pech haben, bei jeder Operation kann der Mensch sterben, Sie können hinterher sich beschweren darum. Aber ich sage mal, im Großen und Ganzen ist der Chirurg schon anerkannt, dass er es macht. Obwohl wir heute so viel Kritik zu Ärzten haben, wie wir sie noch nie hatten. Und insofern ist es auch richtig, mit dem Journalismus kritisch umzugehen. Gut, wir haben ja fast jede größere Gazette, hat ja eine große Medienseite, da regt man sich über den anderen, über sich selbst nicht so sehr, das ist ja klar. Im eigenen Haus hält man sauber, im Fernsehen gibt es eine ganze Reihe Magazine. Eine der schönsten Sendungen ist eine absolut medienkritische, selbstkritische Sendung, die Heute-Show. Große Einschaltquote, mit großer Freude sieht man einmal am Freitag, alle denken schon, das ist eine Nachrichtensendung.
ZIP ist auch gut. ZIP ist weit.
ZIP. Ich sage, es gibt ja mehrere Sachen, die da sind und da glaube ich, wir liegen heute eigentlich deutlich besser, als es vor 20 Jahren dabei gewesen ist. Nur die Bereitschaft, eines Teils zumindest der Leute das wahrzunehmen, ist gesunken. Sie haben sich radikalisiert und sie wollen gar nicht mehr diskutieren. Die wollen entweder nur, dass du so machst, wie sie sagen, alles andere ist Lüge. Und das sollten wir sehen, ob wir das nicht trennen können von einer richtigen, guten Qualitätsdiskussion.
Ich würde ganz gerne auf den Begriff des Korpsgeists, den Sie eingebracht haben, nochmal zu sprechen kommen. Den kann ich überhaupt nicht finden. Also bei uns aus der Redaktion, gibt es große Auseinandersetzungen darüber, wie wir mit den Vorwürfen, die uns natürlich über unsere Hörer erreichen, umgehen. Auch wie wir zum Beispiel in Sachsen mit der AfD umgehen. All das hat auch, also ich sag mal, wenn Pegida irgendwas Gutes hat, dann finde ich schon, dass wir als Journalisten stärker hinterfragen müssen, was wir tun und wie wir es tun. Und ich habe das nicht nur in der eigenen Redaktion erlebt,
Ich bin ja auch Mitglied der Landespressekonferenz, von Wahlkorrespondenten, die in der Hauptstadt, der sächsischen Hauptstadt berichten. Auch dort ist relativ zeitnah eine Diskussionsrunde ins Leben gerufen worden, wie gehen wir denn eigentlich damit um und was haben wir falsch gemacht. Also diese Fehlerkultur ist im vergangenen Jahr wirklich gewachsen. Das ist, finde ich, ein gutes Zeichen, dass wir als Journalisten vielleicht schon ja, selbstkritisch genug sind, um auch das nach, also zu hinterfragen, was wir tun. Für den NDR kann ich sagen, gibt es erst seit kurzem so eine Fehlerbox, wo transparent gemacht wird, welcher Fehler wann passiert ist und wie man ihn berichtigt. Das ist eine gute und wichtige Entwicklung und ich finde, nicht jede Kritik ist dann auch gleich mit der Lügenpresse gleichzusetzen.
Keine Frage. Allerdings, das war mein Ansatz bei der ganzen Geschichte, allerdings ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass solche Dinge, die jetzt öffentlichkeitswirksam werden, also wie wir uns miteinander über das, was wir produzieren im Journalismus, auch kritisch selber ins Benehmen setzen, das ist relativ spät gekommen. Denn ich kann mich erinnern, dass es auch schon vor 10 Jahren so eine Absetzbewegung gegeben hat, was zum Beispiel das Thema Glaubwürdigkeit von Medien betroffen hat. Das ist, kann man, wenn man will, kann man es zum Beispiel an der Zahl der abonnierten Tageszeitung festmachen, weil es eben genau andere Angebote inzwischen gibt, aus denen man sich informieren kann. Ich würde gerne in dem Zusammenhang mal die Frage nach dem, nicht nur nach dem Wissen über das, was Pressefreiheit konstituiert, Pressefreiheit ist, bei den Journalisten gestellt sehen, sondern auch mal, was in der Gesellschaft wahrgenommen ist von Pressefreiheit. Herr Blasch, Sie haben es angesprochen mit dieser Begeisterung, die in den frühen 90er Jahren gewesen ist, dass man so aus dieser, mit dem geprägten Bild aus der DDR, mit, da stand auch in der Verfassung drin, es gibt keine Zensur und wir wissen alle, wie es funktioniert hat. Da wurden andere Mechanismen bewegt.
Es gab Chefredakteure mit Familie.
Es gab auch hinterher Chefredakteure, die hatten Familie. Das ist, glaube ich, nicht nur das Problem, weil gerade zum Beispiel der Mechanismus, nämlich die richtigen Kompetenz und das Chefredakteursprinzip, das verstehen Sie, das verstehe ich, das versteht Herr Lochthofen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen mit richtigen Kompetenz was anfangen kann, mit diesen Fachbegriffen, mit denen wir selber täglich unterwegs sind, wo wir vielleicht auch, behaupte ich jetzt einfach mal, ein Stückchen Defizit haben, zu erklären, was das ist. Das lässt sich unter dem schönen Wort Medienkompetenz übrigens zusammenfassen. Damit meinen wir, wenn die Journalisten drüber reden, nicht, dass man Computer anschaltet oder nicht, dass man weiß, dass es Trojaner gibt, sondern zu verstehen, dass es in diesem Land ein System von Medien gibt, die öffentlich-rechtlich organisiert sind, dass es Zeitungen gibt, die im privaten Eigentum sind, dass es keine Parteizeitungen gibt, die einen Hintergrund haben, dass wir uns als Journalisten, Lochthofen hat schon erwähnt, mit dem Presserat ein Selbstkontrollorgan sozusagen gegeben haben, über das auch übrigens nicht alle Journalisten in ihren Entscheidungen immer glücklich sind. Das Beispiel mit dem zu der Kennzeichnung von Nationalitäten von Straftätern, was der Presserat so entschieden hat, das wäre zum Beispiel für mich so ein Thema, Herr Lochthofen, was ich gerne nochmal vertieft sehen würde.
Ja, da müssen wir eine extra Veranstaltung machen. Die Darstellung, wie weit man bei Kriminalfällen eventuell immer die Nationalität nennt oder so etwas. Eigentlich ist es gegen sagen wir, geltendes Recht, Menschenrecht und gegen alles andere. Weil natürlich nur in dem Zusammenhang und Kontext, wenn es tatsächlich eine besondere Form von Kriminalität ist, die begründet ist in irgendeiner Art, also italienische Mafia, wird geschrieben, gibt es kein Problem. Albanische das oder so etwas. Oder die Autoschieber in Ostsachsen oder Ukraine. Oder, es wird ja gemacht. Die Frage ist natürlich, wenn hier dazwischen sich zwei streiten und es stellt sich raus, einer von denen ist in Bulgarien geboren, ob wir unbedingt schreiben müssen, ein bulgarischer Mitinsass dieser Veranstaltung hat einen Deutschen die Nase gekratzt oder was auch immer. Da muss man einfach unterscheiden, bevor man, sage ich mal, in die andere Richtung geht. Ich habe ja mal spaßeshalber gesagt, im Osten würde ja interessieren, ob es ein Westdeutscher oder ein Bayer war, der die kriminelle Tat begangen hat. Das würde viel interessieren, ja. Ich glaube, da hinten in weit weg schon fast an der polnischen Grenze, um jetzt nicht diskriminierend zu sein. Nein, ich glaube, da müssen wir einfach ein Augenmaß bewahren an dieser Stelle. Und es gibt natürlich Fälle, wo du sagst, okay, das hat einen direkten Hintergrund, wenn es eine Bande ist, die hier Einbrüche begeht und diesen Hintergrund irgendwo hat und von wo aus das geplant wird, aus Rumänien, Albanien, Russland, von mir aus auch Frankreich oder wo auch immer hier, dann muss man das benennen, dann gehört das zum Pakt. Und da bleibt es nach wie vor die Entscheidung der Redaktion, was sie damit macht. Ansonsten müssten wir ja eigentlich, wenn wir fair sein wollten, bei jeder Tat sagen, es war ein Syrien. Und Sie werden feststellen, die meisten Kriminalfälle werden von Thüringern begangen in Thüringen, verständlicherweise. Und wir bekommen den Eindruck, die Thüringer sind eigentlich durchgehend kriminell, im Gegensatz zueinander. Das muss man einfach im Auge haben, auch vor der Geschichte. Und insofern nicht unterdrücken, aber auch nicht, jetzt sage ich mal, beliebig einfach jetzt dazu schreiben. Wenn einer falsch geparkt hat, ist es egal, ob der aus Rumänien kommt oder aus Bayern oder aus Russland oder aus Norddeutschland, egal.
Es war auf jeden Fall so, dass diese Entscheidung, die damals gefällt worden ist, natürlich nicht einstimmig von allen journalistischen Kollegen getragen
wurde. Das ist immer so. Das ist beim Presserat immer so, dass wir nicht einstimmig sind. Wir haben vor Jahren, wir haben jetzt im Böhmermann eine ganz aktuelle Diskussion in Deutschland rauf und runter diskutiert. Viele Leute werden sich einen Kopf fragen, sagen, was geht in den Presserat? Natürlich geht es da um die Frage, wie weit kann Satire gehen. Ich bin jemand im Presserat, der den Standpunkt vertritt, sehr weit. Wir hatten vor Jahren einen Titanic. Seite 1, wo der Papst Benedikt drauf war und seine Titane war gelb, als ob er inkontinent sei. Ja. Das ist gerügt worden mit Mehrheitsentscheidung. Ich war dagegen, weil ich sagte, jeder weiß bei der Titanic, es ist derbe Satire. Und wer das jetzt als 1:1 nimmt, das ist schlecht. Es ist auch schlecht in dieser Gesellschaft, die Charlie Hebdo-Geschichte solidarisch zu begegnen, den Karikaturen, Mohammed-Karikaturen solidarisch zu begegnen und zu sagen, wir stehen dazu. Und wenn es den Benedikt betrifft, plötzlich wird es unsinnig. Der Benedikt war übrigens viel schlauer als diejenigen, die sich beschwert haben beim Presserat. Er hat es eins vor Gericht zurückgezogen. Weil ich sagte, bevor das überall sich festsetzt, dieses Bild von mir in dieser Form, tue ich es nicht. Ich will nur sagen, das hat zwei Seiten und im Presserat gibt es kaum eine Entscheidung, die mit allen Stimmen gefällt wird. Es gibt immer auch andere Stimmen und das ist immer vor Gericht. Insofern können Sie lebenslänglich bekommen, sie können auch freigesprochen werden, je nachdem, wie die Faktenlage ist.
Also mindestens zwei Chefredakteure haben übrigens anders entschieden. Also von der Rheinischen Post, der Chefredakteur und auch die SZ haben sich entschieden, anders als die Empfehlung ist, zukünftig immer genau die Nationalität mit dazu zu schreiben. Die andere Frage, die mir dann so durch den Kopf gegangen ist, wenn ich mich an meine Lokalredakteurszeiten erinnere, da kam der Pressebericht noch per Fax, heute kriege ich den per Mail. Also im Landkreis Gotha passieren von Kleinkriminalität bis zum schweren Raub oder so irgendwie so 25, 30 Meldungen, die ich kriege. Und ich weiß, dass das nicht alles ist. Und da kam dann auch schon mal die Presse, also die Anfrage an der Pressestelle, ihr habt berichtet, dass da jemand mit südländischen Aussehen eine Prügelei angezettelt hat, habt aber nicht drüber geschrieben, dass parallel dazu vier Deutsche sich in der Straßenbahn geprügelt haben. Also das abzuwägen, das genau zu entscheiden, wie man es macht, ist unglaublich schwierig. Und ich glaube auch, dass man es tatsächlich nur bewerten kann, wenn man selber in der Redaktion gesessen hat und dann über solche Dinge dann, zumal im Lokalen das noch eine ganz andere Sache ist, weil man da wirklich, ich weiß, wo du wohnst, das ist vollkommen klar. Frau Max, Sie hatten noch...
Ich weiß nicht, also bei der Kriminalstatistik, da fällt mir immer das lustige Beispiel ein, man könnte auch immer sagen, das sind Männer, weil das ist dreimal so oft als Frauen, also das würde man ja auch nicht die falsche Schlussfolgerung daraus ziehen, dass man die dann ausbürgert. Ich finde, dass Presse den Diskurs organisieren muss. Und wenn Sie sagen, im Presserat wird auch gestritten und dann gibt es auch oft Mehrheitsentscheidungen, ich finde es sehr beruhigend. Und das ist doch eigentlich das, was wo ich da am meisten davor Angst habe, dass dieses Bedürfnis nach Gleichförmigkeit, ne, von vielen Medienbenutzern, dass das jetzt so überhand nimmt in den letzten Jahren, das beunruhigt mich zutiefst. Also, dass man keine Lust mehr drauf hat, sich da andere Meinungen anzuhören. Und diese Lügenpresse meint ja, die schreiben nicht das, was wir wollen. Ne? Also die wollen dann eigentlich nicht die vermeintlich vielfältige Presse, die man unterstellen könnte, wenn einer Lügenpresse sagt, dann sagt er, die machen die Bericht nicht die Wahrheit, und wenn die Wahrheit für den Bericht ist, wäre gut. Die sollen ja stromlinienförmig das 1:1 umsetzen, was das der angebliche Volkswille ist. Das ist ja dieses Völkische, ne, das was in der derzeitigen Bewegung auch hier in der Thüringer AfD so überhand nimmt, dass man also auch Worte verwendet, aber nicht nur die Thüringer, also der Meuthen auf diesem AfD-Parteitag hat von dem verseuchten rot-grünen, verseucht oder versifft, also ich habe jetzt geguckt, es wurde auch verschieden berichtet, ob er nur verseucht oder versifft gesagt hat, aber ich meine, das ist klare Nazisprache, ja, das ist eine andere Meinung von der Gesellschaft als Krankheit bezeichnet, die man sozusagen dann ja, ausrotten muss, ne, oder bekämpfen oder impfen oder was weiß ich. Aber das sind alles schlimme Sachen. Und da, finde ich, muss Presse eben auch Wächter sein, ist sie dann auch, aber so So ein bisschen mitschuldig sind wir ja alle. Also ich habe vor Jahren angefangen, in der Thüringer Allgemeinen mich zu wundern, welche Leserbriefe alle veröffentlicht wurden. Die wurden also auch immer markanter in der Sprache. Da ging es auch schon mal so ein bisschen in Richtung Pegida-Sprech. Da dachte ich immer, warum bringen die das? Damit wahrscheinlich nicht die Bürger dann anrufen und sagen, jetzt habe ich schon zum dritten Mal geschrieben und habe das immer noch nicht veröffentlicht. Sauerei. Aber es war so ein bisschen der Sprachstil von diesen Talkshows, die mich auch immer aufregen, die ich eigentlich nie gucke, weil ich das nie verstanden habe, warum das im öffentlichen rechtlichen Fernsehen auch sein muss, dass sich Leute anbrüllen und gegenseitig nicht zu Wort kommen lassen. Und das, also diese Sache, wie diskutiert man mehrere Meinungen in einem kulturellen Standard, den ich mal aus meiner Kindheit, die lange zurückliegt, gelernt habe. Und wie überträgt man das auch auf eine diversifizierte und auf eine bunte Presseberichterstattung? Damit sollten wir uns beschäftigen.
Wobei, wenn Sie in Erfurt zum Bahnhof gehen, da ist ja der größte Kiosk sozusagen der Stadt, da können Sie das alles finden. Da sind auch jede Menge Gazetten, die jetzt da Pegida oder AfD nahelegen, inzwischen Hochglanz produziert, exponiert, ausgelegt, die kommt nicht alle. Das heißt also, es ist doch eine kleine, radikale Gruppe, die hier auch die Diskussion in eine Richtung dringt, die ich, finde ich, aber auch nicht ganz angemessen finde. Qualitätsdiskussion ja, aber nicht vor dem Hintergrund irgendwas. Ich glaube, in Deutschland hat man einen sehr seligen Zustand und erkennt ihn gar nicht, weil die meisten Menschen eben halt nicht, wenn sie in die Türkei in Urlaub fahren, keine türkischen Zeitungen lesen, ja. Oder wenn sie nach Russland mal kommen, auch keine russischen Zeitungen lesen. Das heißt, man kennt immer nur das, was man kennt und glaubt, da ist schon aufregend genug die ganze Situation. Deutschland hat im Vergleich, ich kenne Russland sehr gut, weil ich auch die Sprache kenne, im Vergleich eine sehr entwickelte, entspannte, bisschen teure, aber im Großen und Ganzen gut, sagen wir, zugängliche Medienlandschaft. Und wir wissen es auch, sobald was wirklich Tragisches passiert in dieser Welt, also was wirklich auch Menschen richtig bewegt, schalten alle abends Tagesschau ein. Die schauen nicht ins Internet nur oder das, sondern wenn man sich richtig informieren will und auf dem Stand sein will, traut man natürlich den traditionellen doch noch am meisten zu, am besten Journalisten. Journalismus, das ist in einer parzellierten Welt, in der Gruppeninteressen überall eine Rolle spielen, schon sehr viel, also wenn das überhaupt stattfindet. Das ist ja noch beim Nationalspiel der deutschen Mannschaft, wenn es um die Weltmeisterschaft geht. So, ansonsten überall sind die Schaltquoten ja parzelliert. Also insofern sage ich mal, wir haben eine gute Landschaft und wenn ich in Russland unterwegs bin, ich bin jetzt in Moskau gewesen, da hatte die Rassiska Gazette, praktisch die größte Tageszeitung, Jubiläum 20 Jahre gehabt, ich war offiziell da eingeladen. Das ist eine vom Staat direkt finanzierte Zeitung. Journalisten werden vom Staat direkt finanziert, das heißt, die schreiben dementsprechend auch. Und das fällt in Russland niemand groß auf, weil sie sagen, die Zeitung ist billig, die wird verschenkt. Das heißt, sie kriegen nicht nur ein Anzeigenblatt im Briefkasten, wenn sie wollen, sondern sie kriegen eine richtige tägliche Tageszeitung. Aber eben halt eins zu eins das, was die Regierung will. Ich glaube, da sind wir wirklich Lichtjahre davon entfernt und man sollte die Kirche in diesem Dorf hier lassen.
Sollte aber trotzdem nicht dazu führen, dass wir glauben, an der Stelle zu sein, dass wir schon verstanden haben, wie sich das geändert hat. Was Sie mit den radikalisierten Kreisen benennen, das ist sicherlich unumstritten. Ein anderer Aspekt ist, egal aus welchen Zeiten Sie soziologische Studien sich anschauen, die darauf gehen, wie Medienkonsum ist, haben Sie immer so ungefähr ein Drittel der Gesamtgruppe, die da erfragt worden ist, die mehr oder minder nie oder selten nur Medien konsumiert. Und das sind nicht nur immer Randgruppen oder sowas. Und ich für meinen Teil frage mich dann immer, wie kann man das erreichen über die wir hier kriegen, die also Zeitung lesen und die Tagesschau gucken und die inzwischen die Heute-Show für die beste politische Aufklärungssendung des deutschen Fernsehens halten, über die müssen wir nicht reden. Das ist auch vermutlich hier genau wieder der Kreis. Ich hätte gern 60 Leute hier drin gehabt, die sich sonst überhaupt nicht über Presse kümmern und die vielleicht mal wissen wollen von uns, wie das funktioniert. Das ist, glaube ich, meine Frage. Wieder die Rolle des Moderatoren verlassen. Entschuldigung. Aber kann ich manchmal nicht so richtig. Auch wenn ich nicht mehr so viel als Journalist, als Zeitungs- oder Medienmensch unterwegs bin. Ich hänge einfach an diesem Beruf und deshalb kann ich auch Ihnen Dippmann total verstehen, dass egal was da passiert ist, sie sagt, nein, ich gebe da nicht auf, ich mache da weiter. Das ist ein Beruf, den machen Sie mit Herz oder gar nicht. Ich würde angesichts der Zeit, wenn die Herren und Damen hier vorne bereit sind, ich würde gerne mal die Runde öffnen, damit sozusagen mal ein bisschen Trubel reinkommt. Gut, Sie hatten eine Frage, darf ich zu Ihnen kommen? Warte, ich komme mit dem Mikrofon, ich habe eine Bitte. Eine Bitte hätte ich, dass Sie sich ganz kurz vorstellen, wer Sie sind, dass wir wissen, mit wem wir reden.
Zuzug nach Erfurter. Bei mir hat es nur zum Berufskraftfahrer gelangt. Es tut mir übrigens leid, sage ich jetzt mal, Gewalt ist nicht die Lösung und auch nicht so rechtfertigen. Das mal auf jeden Fall mal gesagt. Aber worauf ich jetzt hinaus will, ist, sind Zeitungen oder die Medien nicht mittlerweile so stark, dass sie Selbstbestimmung machen? Also worauf ich hinaus will, ist, wenn jemand im Himmel gelobt werden soll, ich möchte jetzt hier den Namen nicht unbedingt nennen, aber die macht alles gut, die macht alles richtig, da gibt es eine große Zeitung mit vier Buchstaben und wenn die was wollen, dann wird was im Himmel gelobt. Ne? Und ich höre hier gerade immer viel Pegida, AfD und. So, ich sage jetzt mal so, Parteien finden ihre Wähler und Wähler finden ihre Parteien. Alles, wer auf den Wahllisten steht, ist legitim. Die dürfen gewählt werden. Aber man muss ja auch mal so sehen, Zeitungen, die haben ja wirklich so eine Macht, wirklich eine Macht. Und egal welche Medien, ob das Nachrichten sind oder sonstiges. Ich gucke sehr viel, zip, zeig mir ein Bild auf Dreisat. Da erfahre ich viel mehr aus den Nachrichten, weil es von Österreich kommt oder sonst wo noch herkommt, erfahre ich viel mehr als bei uns hier auf NTV, ARD, RTL oder sonst wo. Das muss ich dabei sagen. Nee, und dann noch eine zweite Sache ist, die Zeitung, die es offengelegt hat mit den Panama-Affären, ja, schlagzeilenträchtig bis zum Gegenteil, aber der Regierung nicht die Dateien übermitteln oder geben wollen. Also tut mir leid. Da sage ich nur, da ist Bauer und Thema.
Wollen wir uns die beiden Themen trennen? Erstmal das mit der Macht der Zeitungen, die da entscheiden, ob da hoch oder da hoch.
Allgemein, sind ja nicht nur die Zeitungen, sind ja auch die Nachrichten.
Also es gab über Sergei Lochthofen 2007 Kai Schlieter, ehemaliger Redakteur der TA, Landeskorrespondent, der ist dann zur Taz gegangen, nee, 2009, pardon, gab es einen Text, das war kurz bevor das große Drama mit der Watzgruppe startete, und als Überschrift stand über Sergei Lochthofen der große Bestimmer.
Das ist wirklich nett und romantisch. Es stand in der Taz, die hat 60.000 Auflage.
Wie viel hatte die TA damals?
40.000 hat sie vielleicht in Kreuzberg. Also das ist, sagen wir, am Rande des Geschehens eine Rolle. Nein, das ist unsinnig. Ich glaube, die Allmachtfantasien auch der Leser und der Zuschauer und mancher Chefredakteure, die gab es selbstverständlich. Ich kenne das auch aus der Praxis, nur aus Weimar natürlich. In erster Linie, dass man unbedingt Politiker setzen wollte, war nie, sinnvoll ein Ziel von jemandem, der natürlich auch schon noch die DDR erlebt hat. Nein, ich glaube, das geht nicht auch mit der Bild-Zeitung, ob die nun die Frau Merkel mal gut findet oder schlecht, das hat sie ja im Fall
auch.
Wir nehmen mal Merkel einfach mal als Beispiel. In den letzten 10 Jahren hat sie die als blöd dargestellt und als klug und wieder als blöd und wieder als klug, je nachdem, wie die Stimmungslage war, wo man ein bisschen da mitmischen konnte. Ich glaube an diese Allmachtfantasien nicht, weil sie nicht eins zu eins wirken, sonst geht vielleicht die AfD nicht oder die Pegida nicht, weil Mehrheit in den Redaktionsstuben eine andere Meinung haben. Trotzdem sind sie da und tatsächlich, sie werden gewählt und das muss man erstmal akzeptieren. Man muss es nicht gut finden, aber man kann es akzeptieren.
Das sollte jemand zum Denken geben.
So, aber das ist eine Auseinandersetzung, die in der Gesellschaft läuft und die ist ganz normal. Ich erinnere nur an ein ganz banales Beispiel, also nichts mit Politik, weil Politiker-Bashing so machen, das ist ganz einfach und als Journalist macht man es auch gerne mit, dann fühlt man sich nah bei den Lesern. Unsinn. Es gab die berühmte Rechtsstreitreform in Deutschland. Die wollte das Volk nicht. Weil das Volk noch vom Kaiser 1908 klar einen Hinweis gekriegt hat, so schreiben wir künftig. Wir haben ja nicht geschrieben wie Goethe, der hat ganz anders geschrieben. Ja? Aber der Kaiser hat 1908 ohne Volk, ohne Befragung, ohne Professoren festgelegt, wir schreiben das jetzt. Und die deutschen Kaiserfreunde, die sind, wollten sie doch in den 2000er Jahren zu schreiben. Die Bild-Zeitung wollte es nicht, dass die Reform kommt. Der Spiegel wollte es nicht. Die Zeit hat er ausgeschert. Ich glaube, fast alle großen Tageszeitungen wollten es nicht und so weiter. Sie ist trotzdem gekommen. Das heißt also, da gibt es gegen die Meinung des Volkes, haben die Professoren sich durchgesetzt, die entsprechende Kultusministerkonferenz hat es bestätigt. Ich will sagen, das ist wirklich Allmachtfantasie von der einen Seite, gerne befeuert und von der anderen Seite. Das funktioniert nicht, auch in Thüringen nicht. Sie können als Zeitung etwas, was in eine bestimmte Richtung geht, bestärken, Argumente liefern, aber das völlig in eine andere Richtung drehen, da müssen Sie was erfinden. Selbst die Barschel-Geschichte damals, wo eine Wahl plötzlich gekippt ist, ja, setzte voraus, dass Barschel etwas gemacht hat und die hatten in der Substanz einiges dafür. Deswegen ist ja dann dann nicht mehr Ministerpräsident geworden. Es gibt Umfälle in dieser ganzen Geschichte. Wolf, den jetzt sozusagen die Pegida und AfD-Leute besonders hassen wegen seinem Multikulti-Islamismus. Den Mann hat man nachweislich hinterher, ist halt nichts von dem, was da richtig, sag ich mal, vorgeworfen worden ist, zumindest vor Gericht gestanden. Das heißt, das war schon eine Geschichte, wo man sagt, da gibt es auch Unfälle. Aber in der Summe, wenn ich die letzten 25 Jahre nehme, kannst du sie an einer Hand abzählen, die Fälle, wo man sagt, Fehler gemacht, oftmals nicht entschuldigt hinterher. Ja, bei Wolf haben sich auch die meisten nicht entschuldigt. Ich erinnere an Sebnitz, als in den Bad dieser Junge umgekommen ist, wo die Mutter sagte, rechtsradikaler Hintergrund. Und ich kann mich noch an die Redaktion in der Thüringer Gemeinde erinnern, wie aufgeregt der Redakteur war. Und ich gesagt habe, wir machen es auf Seite 7. Bist du verrückt? Das Thema ist überall auf Platz 1 und so weiter. Ich sage, hier kommt das komisch. Wo ist ein Bauchgefühl den Journalisten, ja? Dass man sagt, das ist nicht so. Wir haben es auf der Seite 7 gelassen. Auch wenn die Kollegen zum Teil sagten, das ist eine falsche Entscheidung. 14 Tage später wusste man, es war nicht so. Ja, und da, ich glaube, die Bildzeitung hat sich entschuldigt, oder also nicht. Die Wahrsache war vorbei. Ich will nur sagen, das ist jetzt ein schönes Thema, aber tatsächlich sind Journalisten auch im Lokalen nicht wirklich von der Wirkungsgewalt, dass man sagt, also jetzt, was die schreiben, das passiert. Nein.
Ich glaube ja nicht, dass das von den Journalisten herkommt, sondern von dem Herausgeber der Zeitung, der Redakteur oder der...
Ach, ich weiß nicht, ob sich es geändert hat, also zu meiner Zeit, ich kann sagen, bei mir war der blaue Himmel und ich kann Ihnen das beweisen. Es gab ein schönes europaweltweites Ereignis, der Elchtest des Abends, Mercedes. Fiel um, großer Schaden, Image-Schaden für einen großen Konzern und für die deutsche Technik. Und ich habe ein paar Kollegen dann gebeten und gesagt, pass mal auf, warten wir hier auf den Jugendplatz Kindl, nimmt mal einen Trabant mit und macht mal ein Elchtest mit dem. Die haben natürlich mit Bravour bestanden. Man muss dazu sagen, als wir das in die Zeitung brachten, an diesem Wochenende der nächsten Woche, hat Mercedes-Benz deutschlandweit in allen Tageszeitungen ganze Seiten Image-Anzeigen geschaltet. In der Thüringer Gemeinde war eine Seite 60.000. Der Verlag hat mit den Zähnen geknirscht, weil sie Schiss hatten natürlich, dass die Dinger zurückgezogen werden. Das Ganze kam ja noch viel schlimmer. Der Elchtest kam bei uns im Wochenende rein in Trabant, Trabant hatten bestanden. Die A-Klasse nicht von Mercedes. Am Montag war eine Pressekonferenz in Stuttgart, Weltpresse versammelt und die wollten das neue Stabilisierungssystem vorstellen. Die erste Frage aus dem Publikum kommt, ob sie auch die innovative Technik aus dem Trabant mit eingebaut haben. Und ich war an dem Tag, an dem Montag noch gar nicht, ich kam ja recht früh zur Arbeit, da kriegte ich schon ein Telegramm von BMW, man gratulierte uns zum Crashtest. Ja. Ich will nur sagen, aber die 60.000 waren natürlich ein richtiger Batzen Geld, um den es ging. Mercedes hat die Anzeigen geschaltet, hat mit den Zähnen geknirscht, ging es weiter. Also ich würde sagen, an der Stelle muss man auch ein bisschen Rückgrat zeigen, ein bisschen Spaß auch an der Sache, dann kommt man schon durch die Zeit. Zumindest 20 Jahre.
Nur um eben auf die SZ zurückzukommen, die ja das ja mit dem Panama-Papier veröffentlicht hat. Alles ist ein Dialog oder was ist das?
Die Frage gibt es.
Ja. Ja. Also ich würde diese Vokabel Lügenpresse nicht überbewerten. Auch wenn die Bevölkerung sich verbal unter Pegida oder AfD so äußert. Es ist einfach eine Ohnmacht, die innerhalb der Bevölkerung gewachsen ist, dass also hier eine unheilige Allianz zwischen Politik, Justiz und der vollziehenden Gewalt besteht. Und das reflektiert sich natürlich auf die Presse. Und sie fühlt sich diesen Missbrauch der verliehenen Vertretungsmacht ohnmächtig ausgeliefert und wartet förmlich darauf, dass die Presse hier wirklich einen Standpunkt bezieht. Und Sie erwähnten eingangs ganz freundlich, wie man Pressefreiheit lebt. Ja, ich würde sagen, wie jeder von uns, jeder Einzelne, wie er bereit ist, die Wahrheit zu nehmen, sich zu stellen und es öffentlich zu machen. Und darauf warten die Menschen draußen. Sie wollen einfach mehr Öffentlichkeit herstellen. Und Frau Marx, ich möchte Sie jetzt nicht direkt ansprechen, aber es ist wirklich unangenehm aufgenommen worden, dass zum Beispiel ein ehemaliges AfD-Mitglied zur SPD gewechselt ist und auch seine Meinung mal sehr schnell gewechselt hat, die vorher doch sehr lautstark geäußert wurde. Und das nehmen die Menschen draußen auf und sie wollen einfach, dass die Presse entsprechend darauf reagiert.
Aber genau das letzte Beispiel ist doch klassischer Beleg dafür, dass reagiert worden ist. Das ist doch genau berichtet worden. Das ist doch genau berichtet worden, dass infolge dieser Entscheidung, die ein Gremium der SPD gefällt hat, also auch ein Mitglied der SPD aus Vorstandsebene zurückgetreten ist. Und ich glaube nicht, dass da Herr Hay als Fraktionsvorsitzender Herrn Bersch angerufen hat und gesagt hat, du, das kannst du nicht bringen oder so. Ich wollte Sie sowieso fragen, wann Sie das letzte Mal mit sowas zu tun gekriegt haben. Dass es das gibt, Herr Lochthofen, Anrufe. Klassisches Beispiel, der ehemals ZDF-Chefredakteur Benner. Wenn Sie wie heißt er? Der Name ist weg. Nikolaus. Doch, Benner. Ne?
Wir wissen alle, wer gemeint ist. Red
weiter. Der Nikolaus. Also der ZDF-Nikolaus, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Er hat in seinem Interview 2010 ausdrücklich darüber berichtet, dass es üblich war, dass dort Staatssekretäre, Referenten und so angerufen haben. Er hat einfach ein breites Kreuz gezeigt. Und ich glaube, das ist genau der Unterschied. Der macht das aus, was ein Journalist ausmacht letzten Endes. Also wie gesagt, das Beispiel würde ich, gerade was diese AfD-Mitgliedschaft da betrifft, würde ich eher sehen, da war es dank der Zeitung, war es schnell transparent, wie unterschiedlich die Auffassungen auch dazu innerhalb der SPD sind. Weitere Fragen?
Ja, ich möchte mal eine Frage an Herrn Börsch richten. Sie haben da gerade angefangen. Ich denke, das große Problem im letzten Jahr war, und Sie haben das ja jetzt proklamiert, dass darauf ankommt, dass bei ganz vielen Kommentaren, Sendungen, sei es Fernsehen, sei es Rundfunk, auch in der Zeitung, nicht getrennt wurde zwischen Berichterstattung und Kommentar. Das wurde alles immer vermischt und bei vielen Journalisten schimmerte immer durch, dass sie einen bestimmten Standpunkt haben und für den werben wollten. Ich finde, guter Journalismus macht sich vor allen Dingen dadurch oder zeichnet sich dadurch aus, dass man ganz stringent trennt Information und Kommentar. Und daran hat es meines Erachtens in den letzten Monaten und auch Jahren an vielen, vielen Stellen gemangelt.
Wir sind uns einig, stimme ich Ihnen zu, dass das tatsächlich deutlich getrennt sein sollte. Ich haue Ihnen jetzt mal die These entgegen, was Sie gerade gesagt haben, stimmt nicht. Es ist nicht so. Es ist nicht so, dass es zugenommen hat, dass Journalisten Meinung und Kommentar vermischen. Ich glaube, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Ich hatte jetzt das wieder gestern eine E-Mail, einen Leserbrief, ging um die Berichterstattung und zur Berichterstattung zur AfD. Der Kollege Martin Debes, ist ja vielen bekannt, war in Stuttgart, hat vorher vorbereitet mal so eine Analyse geschrieben, auch einen Kommentar zur AfD und ihr Programm, was sie dabei diskutiert. Da gab es also einen Leserbrief, der kam ziemlich hart, der hat richtig beschimpft, hat gesagt, hier, Debes, du mit deiner SED-Schule, die du absolviert hast und so, muss ich dem Leser erklären, hat er nicht gemacht, ne? Und die AfD-Behörde der SPD, muss ich noch hören, nicht, ja. Der war also fest der Ansicht, dass die Einschätzung, die Analyse, die der Journalist gegeben hat, nicht stimmt. Er war nicht dieser Meinung. Worauf ich hinaus will, ist, wir sollten, als wir sie gelernt haben, wir sollten auch aufpassen, ob wir nur etwas als Meinung deklarieren, einem Journalisten, der es aufzwingen will, weil es das, was er darstellt, an vielleicht analytischen Auffassungen nicht unserer entspricht. Was falsch wäre, da gebe ich Ihnen recht, und das soll nicht sein, da müssen wir auch aufpassen, dass wir insofern mischen, dass wir, sagen wir mal, unter dem Deckmantel des Berichtens versuchen, irgendjemand eine Meinung aufzuzwingen. Und das darf natürlich nicht sein. Wenn Sie aber so einen Eindruck haben, Sie können jederzeit, also Herr Hay hat meine Telefonnummer nicht, aber steht im Impressum irgendwo, wenn Sie der Meinung sind, Sie entdecken unter TH so einen Bericht, oder so, dann schreiben Sie mir einfach und dann diskutieren wir über jeden einzelnen Bericht und reden darüber, was da vielleicht auch nicht ganz so war, wie wir es uns vorstellen.
Ich kenne Matthias Hay seit 20 Jahren und garantiert ruft er Sie nicht an, weil der sich sagt, Pressefreiheit heißt auch andere Meinungen aushalten zu müssen und zu dürfen.
Ja. Sie haben eine Frage?
Ja. Mein Name ist Marlon von der Staatsanwalt. Ich habe folgende Frage. Es ist ja so, dass die haben immer gerade das Wort Qualitätsjournalismus gemacht und eine Zeitung kaufen. Ich zahle da auch beim MDR, bin ich verpflichtet, einen Rundfunkbeitrag zu leisten. Und in beiden.
Ich habe nicht gesagt, dass ich bezahle.
Doch, doch. Das stellen wir uns jetzt warm.
In beiden Fällen habe ich es mit Meinungen von Lesern oder Hörern zu tun, in Form von Leserbriefen oder in Kommentaren zu Nachrichten. Ich frage mich ganz besorgt immer mehr, ob ich das als derjenige, der es bezahlt, aushalten muss. Weil dort in meinen Augen ganz viel Scheiße geschrieben wird, die also schlichtweg falsch ist. Wie wollen Sie das weiterentwickeln? Ist ja in letzter Zeit irgendwas bei der Zeitung, ist ja die ganze Leserseite geworden, auch die Lokalteil und sowas, ist also ausgeweitet worden. Wird das mal zurückgedämmt oder zurückgedrängt, dass man das wieder verlässt, diesen Weg?
Die Frage war jetzt an Herrn Bersch, denke ich mal, für die Zeitung.
Ja,
Frau Dippmann, den NDR-Teil übernehmen Sie dann.
Darf ich überhaupt als Freie für den NDR sprechen? Ich rede mal über meine eigene Arbeit. Ja, ich mache Fehler. Ehrlich, dass so viel Scheiße geschrieben wird, das dürfte ich niemals schreiben, weil so viel und immer mehr und so, das lernt man irgendwie als erstes. Das muss man qualifizieren, damit man das belegen kann. Ich habe vorhin ganz kurz erzählt, dass es diese Fehlerkulturgeschichte auf unserer Internetseite gibt. Ja, wir reagieren darauf. Aber ja, wir machen auch Fehler. Manchmal passiert es, dass O-Tongeber verwechselt werden. Frau Marx zum Beispiel habe ich schon mal falsch anmoderiert.
Frau Marx.
Nee. Ich glaube, ich habe sie nicht gemacht in meinem Beitrag.
Da zeigt schon immer als Riesler, das war nicht schlimm.
Also, Sie glauben gar nicht, wer sich am allermeisten über sowas ärgert, ist der Journalist, dem das passiert. Ja, sie ärgern sich auch. Und die Leute, die Experten sind, die man vorher, am Tag vorher eine Stunde interviewt hat und dann in der Redaktion sitzt und sagt, okay, eine Stunde frag ich chinesisch, zusammendampfen, auf zwei Statements, à 20 Sekunden, in einen 2,30er packen und zwar so, dass es alles noch stimmt. Das ist eine Riesenherausforderung und ja, dabei passieren Fehler. Aber unsere Aufgabe ist es, aus den Fehlern erstens zu lernen und natürlich dafür zu sorgen, mit einer ordentlichen Arbeit, dass sie nicht passieren, durch Gegenrecherche. Dadurch, dass wir eine zweite Meinung einholen, versuchen wir eben genau das, was schon kritisiert worden ist, zu vermeiden, dass eben eine besondere Färbung, Meinungstendenz in den Beiträgen unterkommt. Und sie glauben gar nicht, was für Riesensprünge ich jeden Tag im Büro mache, wenn ich über meinen eigenen Schatten springe. Natürlich habe ich eine eigene Meinung, aber die habe ich außen vor zu lassen. Und wissen Sie, das ist das, was am meisten Zeit kostet beim Schreiben eines ordentlichen Stücks. Zu überlegen, mit welcher Formulierung schaffe ich es, interessant zu formulieren, sodass Sie das auch noch hören wollen, wenn Sie möchten, kein Roboterjournalismus, der Ihnen nur noch die Fakten aneinander. Sie möchten eine Geschichte erzählt bekommen. Und die muss aber so zu hören sein, für Sie ansprechend zu hören sein, dass Sie meinen, okay, ich habe was gehört und ich kann meine eigene Meinung noch dazu bilden und ich bekomme die nicht aufgedrückt. Das ist unser täglich Brot und ehrlich, da knabbern wir ganz schön drin.
Herr Bersch, die Leserseite.
Ja, die Leserseite. Ich habe mir schon oft, haben Sie die erfunden?
Nein,
das war dazwischen.
Ja, das okay. War derjenige, der sich als Satiriker bezeichnet hat.
Erstmal besonders populär sein wollte.
Ja, ich bin jetzt mal ganz ehrlich und ich habe tatsächlich, oder ich hatte immer so ein Problem mit der Leserseite auch bei der TA, so ähnlich vielleicht wie Sie es haben, gesagt, ja, das schreiben die und schreiben die Leute und willst du das überhaupt lesen? Ne? Also die Frage, die Sie stellen, mit dem Unterschied, Sie müssen bezahlen, ich werde bezahlt dafür. Wir haben uns damit auch sehr intensiv auseinandergesetzt. Das ist natürlich, wir sind jetzt noch so in so einer Phase. Es gibt die Seite, die ist sozusagen, ja, jetzt kann man schon sagen, zu so einer Tradition geworden. Ich habe auch überlegt, kann man das irgendwie anders machen? Kann man sie kippen? Ich sage ganz ehrlich, überlasse ich Ben dann den neuen Chefredakteur und der wird sich auch damit schwer tun. Weil natürlich, das eine ist natürlich, aushalten zu müssen, dass da tatsächlich Dinge stehen, die man nicht gern lesen möchte, die Sie vielleicht nicht lesen möchten. Das zweite ist natürlich, fahre ich das jetzt zurück? Da kommt man natürlich in die große Gefahr, dass die Leser sagen, Moment mal, wollt ihr jetzt nicht mal, dass die Leser da schreiben? Ne? Was man machen könnte, wäre natürlich, dass man, sagen wir mal, sich qualifizierter damit befasst. Also ich kenne das von der Zeitung, wo ich vorher war. Da hatten wir so ein Leserforum zum Beispiel, wo wir zur Diskussion zu bestimmten Themen aufgerufen haben, ist alles möglich. Aber ich glaube, es ist schwer auf der Stufe, wo wir jetzt sind, einfach zu sagen, wir schaffen die Leserseite ab. Und wir haben, das merken Sie ja nicht, es ist ja nicht so, es wird ja mit den Leserbriefen gearbeitet. Und immer wenn dann der Leserbrief mal bearbeitet oder gekürzt wird, dann hast du von dem Leser wieder den Vorwurf, du hast mich zensiert. Ne? Wir sagen es nicht, also wir sagen es nicht, wir sagen, gibt es so ein schönes, gefühliges Wort bei uns, wie du es machst, machst du es falsch und wenn du es gleich verkehrt machst, ist es auch nicht richtig. Also ich kann nur sagen, ich leide mit Ihnen und werde deshalb aber nicht die Leserseite abschaffen.
Ja. Der MDR ist ja jetzt schon bei uns mit der Aufnahme, also insofern, wenn der neue Chefredakteur kommt, kann sich keiner melden.
Doch, ich nehme es auf.
Ja, das ist gut. Das ist gut. Also ich würde es auch begrüßen.
Ja, es ist aber zurzeit in London, der kann das geben.
Vielleicht verraten Sie uns mal, wann wird ein neuer Chefredakteur kommen? Also verkündet, verkündigt wurde er schon länger.
Ja, er kommt, sobald ein Nachfolger für ihn gefunden ist in Cottbus. Der ist wohl, wie ich weiß, gefunden. Ein wichtiges Problem steht noch darin, die Zeitung aus, also der Verlag, aus dem der Johannes Fischer kommt, hat drei Gesellschafter und alle haben Geschäftsführer, Aufsichtsräte und dann so Beiräte, die darüber entscheiden müssen. Herr Braun ist jetzt vielleicht schon, dass der Geschäftsführer der Funke Mediengruppe hat neulich mal gesagt, dass man Mitte Mai rechnet, also nicht anzufangen der Zeit.
Mitte Mai 2017.
Nee, 2016.
Also nicht BER-Variante.
Nee. Also, wir reden jetzt schon von diesem Monat, ob das so
ist. Also es war vor drei Monaten aber auch schon Status quo, dass da die drei Gesellschafter und die.
Ich weiß es nicht.
Solange ertragen Sie dann aber noch die Last der TA-Chefredaktion?
Also ich sag mal, es gibt ja ein Enddatum, ist der 31.12.16.
Okay.
Dann muss er kommen.
Mein Name ist Joachim Kreko. Ich bin übrigens seit 25 Jahren auch Mitarbeiter der TA und freies Wort. Ich wollte erstmal zu den Leserbriefen Stellung nehmen. Also vor 4 Jahren hat man einen kritischen Leserbrief zum Rettungsschirm wirklich eine Viertelseite vollgebracht, ungekürzt. Ich habe also gegen diesen Rettungsschirm gewettert, auf Deutsch gesagt. Was ich später festgestellt habe, ich habe es vorhin Jahr an dieser Stelle auch zum Tag der Pressefrei genannt, dass man einen Leserbrief nur keine betreffend gekürzt hat. Diesen berühmten Appell der 60 Menschen aus der ganzen wirklichen, aus den ganzen Bereichen des Lebens, von Kirche bis Schauspieler und ehemalige Politiker, dass man diesen Appell doch nicht nur immer nach den US-Interessen zu gehen, sondern auch mal nicht Putin verstehen, aber versuchen eigentlich zu verhindern. Also das ist die Kürzform. Zum Zweiten wollte ich mal zu Martin Debes was sagen. Ich verfolge das seit einer Zeit, er hat sehr bösartig geschrieben, nicht nur gegen die CDU, auch gegen die AfD. Er hat sich gewandelt, also er ist schon zahmer geworden. Also er muss wahrscheinlich einsehen, dass die AfD von sehr vielen Leuten gewählt wird. Und zum Zweiten, die Frau Kanzlerin, gestern hörte ich im Radio plötzlich, man soll nicht auf die AfD einprügeln. Ganz neue Töne. Also irgendwie soll man sie entzaubern oder wie auch immer. Was halten Sie nur davon? Wie soll man mit dieser Partei, die ja nun von vielen gewählt wurde, einen richtigen Dialog führen? Ist wirklich schwierig wahrscheinlich.
An wen geht die Frage jetzt?
Ja, an Herrn Bersch oder an Herrn Dr.
Ich würde nur ganz kurz einsteigen, wenn Sie möchten. Also ich gebe das an Herrn Debes gern weiter, dass er zahmer geworden ist.
Das freut ihn bestimmt.
Er wird wahrscheinlich noch ein bisschen anziehen im Ton, weil er merkt, er macht irgendwas falsch. Mein kurzes Statement, also es ist, wie wir mit der AfD umgehen, glaube ich, da sind wir uns als Journalisten bereit, einfach indem wir sachlich darüber berichten, was sie tut und lässt und was sie sagt und auch über ihr Programm schreiben, was sie da beschließt, das möglichst umfangreich. Wie die Politik mit der AfD umgeht, das können wir ihr nicht empfehlen, das muss er halt selber wissen. Ob das günstig ist, wirklich, was die Kanzlerin heute ist, heute kam das ja gerade, dass die Kanzlerin sagt, man muss jetzt wieder auf die Wähler, schöner Begriff, rechts von der politischen Mitte zugehen. Das heißt ja also, Konservativ, ne? Ja, muss man sehen. Aber vielleicht hat er ein Loch drauf im Rezept.
Die Zeitung und das Schiff. Es ist doch kein Problem. Wir brauchen doch nur nach Polen zu schauen, was dort gerade passiert, wenn wir zu dem Thema zurückkehren wollen, was wir heute hier haben. Das heißt, die Medien, speziell das Fernsehen, wird gerade geschliffen. Da werden die Leute einfach rausgesetzt, ob sie gut sind oder schlecht sind. Die werden alle national aufgeladen. Das heißt, wenn das Mehrheitsmeinung in Deutschland sein sollte, glaube ich, ist es wirklich ein anderes Deutschland. Und ich muss auch sagen, die Entwicklung geht dann in eine Richtung, wir haben hier eine lange friedliche Wohlstandsperiode hinter uns. Die ist, wenn überall Nationalisten an die Macht kommen, in Frage gestellt. Das heißt, unsere Geschäfte, unsere Arbeitsplätze, alles ist gefährdet. Insofern glaube ich nicht, dass man sich immer rausdenken kann, darauf zu sagen, ich bin jetzt nur Beobachter, mich geht das hier nichts an. Ich bringe jetzt nur Nachrichten oder das. Nein, nein, ich erwarte auch von Journalisten auch eine Positionierung. Zumal die besten Journalisten, die wir hatten in diesem Land, ob nun vor dem Krieg, nach dem Krieg, die waren immer engagierte Journalisten. Tucholsky, Kisch, Nannen, Ostpolitik. Dass wir heute hier sitzen, das haben wir auch Leuten zu verdanken, die irgendwann gesagt haben, das geht so nicht weiter. Und natürlich verändern sich auch Positionen, wenn Putin angesprochen wird. Was machen wir mit Putin? Er hat einen Raubzug gemacht in Europa, hat die Krim angeeignet. Ja, bleiben wir dabei, akzeptieren wir das, machen wir weiter. Ich vermute, wir werden weitermachen müssen, weil einfach Russland so wichtig ist, als dass wir uns auf Dauer daran festbeißen. Aber die Krim ist verloren für alle. Das ist jetzt ein Punkt, der mich natürlich sehr beschäftigt, weil ich auch die Krim kenne. Ähnlich wird es hier sein, wie reagiert man auf eine Situation? Ich kenne Haider auch persönlich. In Österreich, also ich habe als Journalist mit ihm zu tun gehabt, der ist nun nicht mehr da, aber inzwischen, sage ich mal, ist dieser Teil der Politik ziemlich weit in Österreich vorgedrungen. Sicherlich nicht zu groß in Österreich, aber es ist Fakt. Und wir müssen sehen, in Deutschland können wir uns als größte, volkswirtschaftlich auch größte Nation hier das leisten. Das geht bei anderen Themen genauso weiter. TTIP im Augenblick. Können wir uns leisten, nicht dabei zu sein? Und können es wir uns leisten, in einer Welt von 2050, also wo die Enkel leben, Deutschland mit seinen 80 Millionen allein dasteht, gegen China, gegen Donald Trump, der zum sechsten Mal gewählt wird? Ich sage ja, die Welt ist ja insgesamt merkwürdig unterwegs. Also ich kann jetzt auch nicht ganz einfach sagen, ja, die Amerikaner haben die freie Wahl und die wählen jetzt den mal. Ich habe dazu eine Position, das nützt alles nichts. Und wenn es jemand nicht lesen will, dann muss er das weglesen. Ich habe dazu eine klare Position, das ist nicht gut für uns alle. Und insofern sage ich mal, ich glaube nicht, dass alle Wähler, die, sagen wir nicht, CDU oder Linke wählen, und dazwischen, dass die alle verloren sind. Aber ich glaube schon, dass ein Teil auf einem Trip ist, den sie gar nicht selbst im Augenblick realisieren und ja Deutschland in eine Richtung führt, als wichtigste Exportnation dieser Welt.
Nur Export, nur Export. Was ist mit unserer
Binnenwirtschaft? Wir sitzen hier hinter dem Binnenwirtschaftsseminar nochmal extra. Okay.
Gut. Was ist noch? Ich würde jetzt ganz zum Schluss in die Runde, ich würde gerne die Viererrunde eine Frage stellen. Das ist ja vorhin bei der Anmoderation schon gesagt worden, wir sind das vierte Mal jetzt gemeinsam mit der Friedrich-Ebert-Stiftung Veranstalter dieses Tages heute. Ich würde von Ihnen. Ich hoffe, dass Sie in 2 Jahren wieder dabei sind. Ich würde gerne von Ihnen jetzt den Satz hören, was Sie in 2 Jahren sagen, was sich getan hat im Zusammenhang mit Pressefreiheit und Medien und differenzierter Meinung hier in Thüringen und in Deutschland. Ihre Wünsche. Jetzt dürfen Sie mal was wünschen.
Dass die TA und die mit ihr zusammenarbeitende Zeitung nicht weiter eingeschrumpfen, dass sie nicht ihre Redaktion irgendwie angleichen, weil ich denke, das ist jetzt nicht das Thema heute hier gewesen, aber die Vielfalt, die fängt auch in der lokalen Presse an. Also ich finde das sehr bedauerlich, dass da vom Verlag Rationalisierungsmaßnahmen getroffen werden. Ich glaube, dass die auch auf Kosten der journalistischen Qualität gehen müssen einfach. Und wenn ich dann überall nur noch das Gleiche rede, dann lese es, ist zwar keine Gleichschaltung, die sozusagen nicht ideologisch motiviert ist, aber wenn sie finanziell motiviert ist, ist es genauso schlecht, weil ich erlaube mir jetzt nochmal meinen großen Namensvetter Karl Marx zu zitieren. Die erste Freiheit der Presse besteht darin, kein Gewerbe zu sein. Das würde ich mir wünschen, dass wir das in 2 Jahren auch noch sagen.
Hat du mal geschrieben? Gut, Peter hat das auch nicht mehr in jungen Jahren geschrieben.
Das fällt aber schnell. Kampf nicht verloren und wir haben die Vielfalt hier bewahrt in Thüringen. Das würde ich mir wünschen und haben uns auch offensiv auch, mit diesen völkischen Beobachtern da auseinandergesetzt und uns nicht gleich schalten lassen und auch nicht in den Medien.
Frau Max, ich darf als stellvertretender Landesvorsitzender Ihnen zumindest versichern, dass wir an der Geschichte dran sind. Das ist auch unser Thema, was wir gerade momentan haben. Weil das auch was mit Pressefreiheit zu tun hat. Frau Dittmann?
Also ich wünsche mir natürlich, dass wir zu einem normalen Arbeiten zurückkehren, bei der Journalisten keine Angst haben müssen, zu Demonstrationen zum Beispiel zu gehen, dass sie die Unterstützung aus der Politik und von der Polizei dazu bekommen. Also das ist das Feld, das wir in Sachsen ganz stark beackern. Wie können Journalisten, wie kann die freie Berichterstattung auch mit Hilfe der Polizei gesichert werden und dass wir dort einfach wieder zu einem kultivierten, zivilisierten Umgang zurückfinden.
Ich dachte, der Mann, der Max ist, ich bin freier Schaffender hier.
Herr Lachtow, Sie müssen keine Sorge haben, Sie werden nicht das letzte Wort mehr
haben. Ja, ich vermute, mit 2 Jahren wird es noch schlechter sein als heute. Ich sehe im Augenblick keine positive Entwicklung. Der Druck wird wachsen, der ökonomische Druck wächst ohnehin. Die Relation, das ist die letzte grausame Sparrunde, die über Thüringen kommt, ob in 2 Jahren schon die nächste ist. Wir hatten ja neulich eine schöne Diskussion im Nährwieder und die war sehr voll. Im Übrigen, ich schätze die Lernstühle hier sehr positiv ein. Das heißt also, es gibt einen großen Teil da draußen, der findet die Situation nicht so akut, dass man sich unbedingt in Bewegung setzen soll, von heute hier mit uns diskutiert. Also ich sehe es nicht nur negativ, dass da vielleicht ein paar fehlen, ein paar viele frei sind. Aber ich glaube, es wird schwerer werden, weil einfach in der Gesellschaft die Kräfte, die auseinander treiben, diese Gesellschaft einfach zu nehmen. Und wir werden viel Polemik an dieser Stelle haben. Und just in dieser Zeit braucht es einen guten qualitativen Journalismus.
Ja, ich wünsche mir, dass wenn wir in 2 Jahren hier sitzen würden, dass ich selber mit dabei sitzen dürfte, könnte, also dann auch noch in Thüringen bin, das ist mein persönlicher Wunsch, bin da sehr zuversichtlich, dann aber nicht mehr als Interim-Chefredakteur, weil der ist dann wahrscheinlich wirklich da, also so würde ich schon mal sagen. Wünsche mir, dass wir insgesamt in der Gesellschaft wieder mehr offen schreiben und sagen dürfen, ohne Angst zu haben, egal welcher Art auch immer, dass das wieder so ist. Und ich muss das eingestehen zum Abschluss, ich habe eine Wette verloren. Weil ich habe mit meinen Kollegen gewettet, es wird ungefähr 5 Minuten dauern, maximal 10 Minuten, bis auf dieser Diskussion von der Pressefreiheit auf die Sparmaßnahmen bei der Mediengruppe Thüringen zu reden kommt und oder es wird gar nicht drüber gesprochen und jetzt haben Sie mir das verdorben, aber es ging nur um die Flasche Sekt. Aber trotzdem, Dankeschön für die Solidarität. Ja.
Meine Damen und Herren, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich schicke Sie mit Alfred Kröger in den Tag. Der sagte nämlich, die Presse hat auch die Aufgabe, das Gras zu mähen, das über etwas zu wachsen droht. In dem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Schnitt.